Deutschlandfunk, Marktplatz.
Eine Depression, eine Krebserkrankung, Rückenbeschwerden. Es gibt viele Gründe, warum Beschäftigte für längere Zeit ausfallen und krankgeschrieben werden. Und nicht nur für diese Zeit stellen sich einige Fragen, etwa zum Krankengeld. Auch der Wiedereinstieg erfordert eine gewisse Organisation. Und über beides sprechen wir heute Vormittag ausführlich im Marktplatz. Ich bin wieder da, nach Krankheit zurück im Job. So haben wir die Sendung überschrieben. Mein Name ist Sina Fröndrich und zu Gast hier in Köln im Studio sind Andrea Hilberath von der Techniker Krankenkasse aus Düsseldorf. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Der Arbeitsrechtler Christoph Legerlotz aus Köln ist hier.
Guten
Schön,
Morgen.
Dass Sie da sind. Und aus Bochum angereist ist Jürgen Voss. Er kennt sich aus in Theorie und Praxis mit dem betrieblichen Eingliederungsmanagement. Sie kommen vom Verein BIT, der forscht rund um das Thema Beruf. Herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen.
Und zugeschaltet aus Berlin ist Markus Hofmann, Leiter Sozialpolitik beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Auch Ihnen guten Morgen nach Berlin.
Einen schönen guten Morgen aus Berlin.
Das ist unsere Gesprächsrunde heute, an die Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihre Fragen richten können. Und zwar bis 11:30. Die Kolleginnen und Kollegen am Hörertelefon, die nehmen Ihre Fragen auf unter der kostenlosen Nummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464. Sie können uns natürlich auch eine E-Mail schicken an marktplatz@deutschlandfunk.de und wenn Sie mögen, dann nehmen wir Sie hier auch live in die Sendung hinein, dann können Sie Ihre Fragen stellen. Das Ganze natürlich wie immer auch anonym. Bevor wir über die Rückkehr in den Job sprechen, machen wir vielleicht nochmal den Schritt zurück und schauen auf die Erkrankungen. Was sind denn die häufigsten Gründe dafür, dass Beschäftigte für längere Zeit ausfallen? Frau Hilberath vielleicht.
Sie hatten es gerade schon gesagt. Also hauptsächlich ist immer noch Rückenerkrankungen, sprich Wirbelsäulenerkrankungen. Dann natürlich Krebserkrankungen, die auch sehr, sehr lange und therapiebedürftig sind. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind auch dabei. Und das sind eigentlich so die Hauptgründe, natürlich auch die psychischen Erkrankungen, die meistens sehr, sehr lange dauern. Unter Umständen bis zur Berentung.
Hat es da auch eine Verschiebung gegeben in den vergangenen Jahren oder sind das so die...
Eigentlich nicht. Der Spitzenreiter, wenn man das so im negativen Sinne sagen kann, sind die Rückenerkrankungen und die psychischen Erkrankungen, die immer gleich auf sind. Und ja, dann kommen halt Krebs und so weiter.
Und wie lange fallen Beschäftigte so im Durchschnitt aus, lässt sich das sagen?
Das ist ganz unterschiedlich. Das kommt auf die Konstitution des Patienten an. Es kommt darauf an, wie alt er ist. Und das ist, wie gesagt, Sie haben eine Krebserkrankung, da werden Sie operiert, brauchen keine Chemotherapie, da sind Sie recht schnell wieder im Job. Und Sie haben Krebserkrankungen, wo Sie vielleicht nie mehr wieder ans Arbeiten kommen. Also das ist wirklich, das kann man auch nicht so über den Daumen brechen, so und so viele Tage über alle Krankheiten hinweg. Das ist ganz individuell.
Wie organisiert man denn diese Zeit, wenn man jetzt 6 Wochen krank ist? Das muss ja auch gar nicht am Stück sein. Das kann ja auch irgendwie übers Jahr hinweg sein. Der Krankengeldanspruch gilt ab wann?
Ist so, Sie haben 6 Wochen Gehaltsfortzahlung grundsätzlich vom Arbeitgeber und danach folgt ein Zeitraum von insgesamt 1,5 Jahren, die Sie Krankengeld bekommen. Da sind die 6 Wochen Gehaltsfortzahlung aber auch drin. Das, was Sie gerade gesagt haben, es kann ja sein, ich habe einen Bandscheibenvorfall, bin jetzt 8 Wochen krank, gehe wieder arbeiten und dann habe ich einen Rückfall. Und diese Zeiten werden dann aufaddiert. Also maximal in einem 3-Jahres-Zeitraum hat man wegen ein und derselben Erkrankung 1,5 Jahre Anspruch auf Krankengeld.
1,5 Jahre wird das gezahlt.
78 Wochen.
Mhm. Um da noch ein paar mehr Fakten zusammenzutragen, wie hoch ist denn das Krankengeld? Das ist ja vielleicht auch nicht ganz unwichtig.
Grundsätzlich kann man sagen, es sind 70% vom Bruttoeinkommen. Nicht mehr als 90% vom Nettoeinkommen, das hört sich immer so ein bisschen kompliziert an. Und es gibt ein sogenanntes Höchsttage-Krankengeld, das liegt 2020 bei 109 Euro. Setzt sich so ein bisschen zusammen, sobald wir wissen, jemand ist länger als 6 Wochen krank, bekommen wir vom Arbeitgeber auch die sogenannte Verdienstbescheinigung. Daraus errechnen wir dann das Krankengeld. Hinzu kommen nicht nur das monatliche Gehalt, sondern auch feststehende Einmalzahlungen, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld. Das wird mit eingerechnet und regelmäßige Überstunden.
Das wird auch mit eingerechnet.
Das wird auch mit eingerechnet.
Und wie lange bekomme ich dieses Krankengeld? Das ist ja vielleicht auch nicht ganz so unwichtig.
Die 78 Wochen.
Und dann ist Schluss.
Und dann ist Schluss, ja.
Genau. Welche Pflichten habe ich denn als Arbeitnehmerin, wenn ich Krankengeld beziehen möchte, Herr Legerlotz? Wie komme ich
Also erstmal muss ich ja sehen, dass ich eine Entgeltverzahlung erhalte, wenn ich krank werde. Und wenn ich zum Arzt gehe, dann sollte ich entweder vor dem Arztbesuch oder spätestens nach dem Arztbesuch meinem Arbeitgeber Mitteilung machen, dass ich krank bin und wie lange ich voraussichtlich auch krank sein werde. Dann, wenn die Erkrankung etwas länger dauert, über 3 Tage, dann bin ich auch verpflichtet, dem Arbeitgeber das entsprechend nachzuweisen. Sprich, tatsächlich die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung dem Arbeitgeber auch zugänglich zu machen. Da sind aus der arbeitsrechtlichen Praxis dann die meisten Probleme, weil der eine sagt, ich habe es losgeschickt, der andere sagt, ich habe es nicht bekommen oder die mündliche Meldung ging irgendwo ein, wo der Arbeitgeber sagt, das sollte ich eigentlich nicht. Das lässt sich alles lösen, aber da herrschen immer noch Irrtümer bei den Beteiligten. Aber wenn ich dann angezeigt und nachgewiesen habe, dann bekomme ich auch meine Entgeltfortzahlung für 6 Wochen. Und dann nach den 6 Wochen, wenn ich länger krank werde, dann muss ich mich an die Krankenkasse wenden und muss dann dort eben zusehen, dass ich dort den Krankengeldbezug einleite.
Was würden Sie denn empfehlen, wie man wirklich sicherstellen kann, dass die Krankmeldung ankommt? Also sollte man es per E-Mail schicken oder was würden Sie da empfehlen, dass man da auf Nummer sicher geht?
Also zunächst jedenfalls, wenn ich erstmal sage, ich werde krank sein oder ich gehe jetzt zum Arzt, dann sollte man anrufen bei einer Stelle, die dafür auch zuständig ist, also nicht seinen eigenen Arbeitskollegen, sondern im Zweifel die Personalabteilung oder in kleineren Betrieben den Geschäftsführer, die Geschäftsführerin. Und wenn die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung dann vorliegt, entweder persönlich einwerfen, wenn man ganz sicher sein will, da man selber ja nicht Zeuge wäre, immer mit jemandem anderen. Das kann aber der eigene Partner sein, das können auch Kinder sein, das kann zur Not auch ein Taxifahrer sein, der als Zeuge zur Verfügung stehen könnte. Also es gibt viele Wege, wie man das macht. Am besten eben einfach persönlich einwerfen oder aber per Einschreiben mit Rückschein, weil in der Firma ist immer jemand, oder Einwurf einschreiben. Das sind aber schon Dinge, die in der Praxis an sich so gut wie nie streitig werden. Wenn das dann geschickt wird, dann ist es auch meistens gut.
Das heißt, da gibt es auch eigentlich keine großen Probleme. Wie ist es denn eigentlich, wenn Arbeitslose längere Zeit krank werden? Wie ist das denn bei denen, wenn das mehr als 6 Wochen sind?
Das ist genau das gleiche System wie bei einem Beschäftigten. Das Arbeitsamt zahlt 6 Wochen dann das Arbeitslosengeld weiter. Mhm. Und wir übernehmen dann die Rolle und zahlen dann in Höhe des Arbeitslosengeldes das Krankengeld weiter.
Mhm. Und während einer längeren Erkrankung, habe ich da als Arbeitnehmerin irgendwelche Pflichten, mich regelmäßig beim Arbeitgeber zu melden? Oder?
Nein, das hat man nicht. Also wenn man krank ist, dann ist man eben krank. Dann sind die Hauptpflichten aus dem Arbeitsfeld, wie die Juristen sagen, suspendiert. Man muss also nicht arbeiten und man bekommt natürlich dann irgendwann auch kein Geld mehr dafür. Aber Mitteilungspflichten, dass man noch länger krank sein wird, gibt es nicht. Der Arbeitgeber ist natürlich immer interessiert daran, für seine Personalplanung zu wissen, wie lange ist denn Arbeitnehmer eigentlich krank? Aber der Arbeitnehmer hätte jetzt keine Pflicht, dem Arbeitgeber das mitzuteilen. Im Gegenteil, es kann jetzt unter dem Gesichtspunkt Gefährdung des Arbeitsverhältnisses auch mal problematisch sein für den Arbeitnehmer, wenn er seine Wiederkehr immer ankündigt und diese Ankündigung realisiert sich aber nicht, weil der Arbeitnehmer noch länger krank ist. Dann gibt es eine sogenannte negative Gesundheitsprognose. Irgendwann sagt der Arbeitgeber, du hast jetzt 3-mal gesagt, du kommst wieder, du bist immer noch nicht da. Ich gehe mal davon aus, das ist unabsehbar, wann du kommst und wird vielleicht sogar das Arbeitsverhältnis kündigen. Und das Ganze hat der Arbeitnehmer erst bewirkt, dadurch, dass er immer eben diese Versprechungen gemacht hat oder die Hoffnung Ausdruck verliehen hatte, wiederzukommen.
Und andersrum sind die denn Fälle bekannt, dass der Arbeitgeber immer mal wieder nachhört und fragt, ja, wann kommst du denn endlich wieder?
Ja, solche Fälle gibt es ganz bestimmt. Ich sag mal, wenn man jetzt Arbeitgeber als Anwalt vertreten würde, würde man ihm sogar dazu raten, genau um herauszufinden, wie lange wird der Arbeitnehmer denn womöglich noch krank sein. Aber es gibt auch ganz normale, ich sag mal, gut motivierte Nachfragen, weil man für seine eigene Personalplanung an Versichert haben will. Muss ich noch jemand einstellen? Wie lange muss ich ihn einstellen? Hält die Befristung noch desjenigen, den ich als Ersatzkraft eingestellt habe? Also es gibt gute Gründe, für den Arbeitgeber mal nachzufragen.
Aber ich bin nicht verpflichtet, als Arbeitnehmerin darauf dann zu antworten.
Nein, man kann sagen, ich bin weiterhin arbeitsunfähig erkrankt. Und sobald ich absehen kann, dass ich wieder gesund werde, werde ich mich melden. Das sollte man auch tun. Man sollte nicht irgendwann mal ganz plötzlich wieder auftauchen und sagen, gestern ist meine AU-Bescheinigung ausgelaufen, jetzt bin ich wieder hier, sondern der Arbeitgeber sollte natürlich wissen, ja, in 2-3 Wochen wird es wahrscheinlich soweit sein.
Jetzt reden wir über die Wiedereingliederung, um den Einstieg nach einer längeren Krankheit. Da ist dem einen oder anderen vielleicht das Hamburger Modell Begriff. Dann reden wir über die betriebliche Eingliederung, das sogenannte BEM, falls dieser Begriff jetzt nochmal BEM auftaucht. Herr Voss, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden Modellen, oder ist es das Gleiche, oder die sind ja unterschiedlich verankert im
Gesetz unterschiedlich verankert, vollkommen richtig. Es ist so, dass das Hamburger Modell ist ein anderes Wort für stufenweise Wiedereingliederung. Und das kann ganz unabhängig vom betrieblichen Eingliederungsmanagement sein. Sinnvoll ist aber, dass der Arbeitgeber seiner Pflicht nachkommt, ein betriebliches Eingliederungsmanagement anzubieten. Und in diesem Zusammenhang man auf die eine Lösung kommt, nämlich eine stufenweise Wiedereingliederung vorzunehmen.
Das heißt, das Hamburger Modell kann eine Form der betrieblichen Eingliederung sein.
Ja, das stufenweise bringt das eigentlich am besten zum Ausdruck, dass ich eben mich langsam wieder an die Arbeitstätigkeit gewöhne. Wenn ich länger krank bin, ist die Länge der Erkrankung ja ein Problem für sich, weil ich immer weniger einschätzen kann, ob ich meine Leistungsfähigkeit eigentlich noch so habe, wie ich sie mal hatte und auch in Erinnerung habe. Und da bietet das die stufenweise Wiedereingliederung die Möglichkeit, sich langsam da wieder hineinzufinden in das, was man mal getan und gekonnt hat und auf die Art und Weise festzustellen, was man sich zumuten kann.
Wir werden das Modell, das Hamburger Modell auch nochmal erklären und haben auch einen Beispielfall in der Sendung als Beitrag. Herr Hofmann, an Sie die Frage in Berlin, wie nehmen Sie das denn wahr? Wie stark wird denn diese Wiedereingliederung überhaupt von Unternehmen angeboten, genutzt? Wie ist da so Ihr Überblick aus Gewerkschaftssicht?
Das hängt meistens halt sehr von der Unternehmensgröße ab. Wir haben die Erfahrung und auch gibt ja entsprechende Studien dazu, dass insbesondere große Unternehmen, Konzernunternehmen, da sehr professionell aufgestellt sind und zumeist ja auch Betriebsvereinbarungen haben zum betrieblichen Eingliederungsmanagement mit unterschiedlichen Modellen, unterschiedlichen Angeboten, auch einer klaren Regelung, wer zu beteiligen ist. Wenn wir dann aber in die KMUs, also die kleineren und mittleren Unternehmen schauen, da sieht das sehr, sehr unterschiedlich aus. Der DGB hat dazu vor einiger Zeit mit dem DGB Bildungswerk eine vom BMAS finanzierte Studie gemacht. REBAM nannte sich das. Und da ist schon sehr offenkundig geworden, dass wir gerade in den Kleinst- und kleinen Unternehmen da große, große Lücken haben. Oftmals ist es bei den Unternehmern, bei den Geschäftsführern gar nicht bekannt, was so tatsächlich gemacht werden soll und gemacht werden kann. Und es kommt sehr oft hinzu, Beschäftigte haben dann keinen so rechten Durchblick. Die Angebote sind sehr vielfältig und der ein oder andere tut sich trotz der Unterstützung, die es an verschiedenen Stellen ja auch aus meiner Sicht auch in relativ guter Weise gibt, schwer, sich da reinzufinden. Also unterm Strich, wir haben einerseits eine Welt, in der das alles gut geregelt ist, sind meistens große Unternehmen. Einige mittlere werden da auch dazu gehören. Und je kleiner das Unternehmen wird, umso schwieriger wird das Ganze, weil dann entweder die Kompetenz nicht da ist, es Vorbehalte gibt und die Kenntnisse sich da auch oftmals sehr, sehr in Grenzen halten.
Herr Voss, wie ist da Ihr Eindruck?
Ja, mein Eindruck ist aus unserer Beratungspraxis, dass auch dann, wenn ein betriebliches Eingliederungsmanagement betrieben wird, das nicht unbedingt so ist, wie man sich's vorstellen sollte, weil gerne auf die Qualifikation der Akteure verzichtet wird. Das hat auch die REBAM-Studie gezeigt, dass da die Qualifikation wirklich ein großer Bedarf ist. Und auch die Organisation, das Gesetz stellt ja völlig frei, wie man BEM betreibt. Und da gibt es sehr unterschiedliche Organisationsmodelle und die sind nicht alle sinnvoll, die dort gefunden worden sind. Also die Betriebspraxis ist auch unabhängig von der Unternehmensgröße sehr unterschiedlich.
Wir können ja da im Laufe der Sendung auch nochmal drauf eingehen, welche verschiedenen Optionen es da für den Wiedereinstieg gibt. Herr Legerlotz, wie ist denn Ihre Erfahrung so aus der Praxis? Gibt es da immer mal wieder Fälle, dass Arbeitnehmer einen Anspruch hätten auf einen Betrieb, also haben sie ja per Gesetz, aber dass es ihnen nicht angeboten wurde dann vom Arbeitgeber? Kommt das?
Die Fälle kenne ich eigentlich weniger. Bei mir landen natürlich nur die Fälle, die tatsächlich dann immer problematisch auch geworden sind. Also die vielen, möglicherweise 100.000 Fälle, wo es gut gelaufen ist in großen Unternehmen oder mittelgroßen Unternehmen, die kenne ich natürlich gar nicht, weil da kein Beratungsbedarf bei Anwälten besteht. Aber tatsächlich habe ich es eher häufig von Arbeitgeberseite, dass der Arbeitgeber sich eigentlich schon entschlossen hat zu sagen, ich möchte den Arbeitnehmer kündigen, weiß aber genau, weil die Rechtsprechung im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung immer prüft, ob denn ein BEM durchgeführt eingeführt worden oder jedenfalls angeboten worden ist. Es wird mehr als formaler Aspekt gesehen. Und in vielen Unternehmen wollen die Arbeitnehmer auch gar nicht die Durchführung eines BEMS, weil sie sagen, na, dann werde ich doch auf die eine oder andere Weise meine Krankheit offenbaren müssen. Da ist manchmal Scham der Grund, warum man das nicht machen will, oder ein schlechtes Gewissen. Einige sind auch nur ertappt worden, weil sie eben, sagen wir mal, relativ viele Krankheitszeiten hatten, weil sie jetzt nicht wirklich, ich sag mal, krank waren, ich unterstelle das jetzt mal, sondern haben sich gerne mal eine Woche Urlaub genommen und dann müssten sie jetzt plötzlich mitteilen, was denn die Gründe gewesen sind und wie man denn in der Zukunft diese Krankheitszeiten vermeiden soll. Die kann man ganz einfach vermeiden, indem die Mitarbeiter eben wieder arbeiten würden. Das wissen sie auch genau und deswegen legen sie das BEM dann ab. Und das sind dann Fälle, wo eben nur dieser formale Aspekt des BEMs durchgeführt wird, bevor es dann zu einer Kündigung kommt.
Ja, ich erkläre nochmal, BEM ist betriebliches Eingliederungsmanagement. Das wird uns wahrscheinlich immer wieder hier nochmal begleiten als Abkürzung. Jetzt haben Sie gesagt, man müsste dann offenlegen, was der Grund dafür war. Gibt es nicht bestimmte Datenschutzregeln? Also muss ich wirklich, wenn ich an meinen Arbeitsplatz zurückkehre, sagen, ich bin ausgefallen, weil?
Na, also offenlegen oder? Muss man den eigentlichen Krankheitsgrund natürlich nicht. Mhm. Das muss der Arbeitnehmer nicht im BEM. Aber es ist natürlich, ich sag mal, ein absurdes Theater, wenn dann alle miteinander sitzen, ich sag mal, der Betriebsrat, vielleicht noch die Schwerbehindertenvertretung, der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber. Und aus dem Arbeitgeber wissen alle tatsächlich auch, was ist der eigentliche Krankheitsgrund. Und dann wird zum Beispiel gesagt, wir haben jetzt einen Außendienstmitarbeiter, der soll nicht mehr als 10 Kilo tragen, das ist nicht das Problem, aber der soll nicht mehr als 100 Kilometer täglich fahren. Und der Arzt hat auch mal bestätigt, dass tatsächlich alle Krankheitsgründe mit dem Arbeitsplatz nichts zu tun hätten. Aber nun ist der Arbeitsplatz so, dass das ganze süddeutsche Gebiet von diesem Mitarbeiter nun betrieben werden soll. Was soll ich jetzt mir also überlegen, dass er nur 100 Kilometer am Tag fahren soll? Das geht gar nicht. Also insofern muss man dann irgendwie doch wieder auf die eigentlichen Krankheiten zu sprechen kommen, um zu sagen, was gibt es denn für einen alternativen oder leidensgerechten Arbeitsplatz? Das geht meistens nicht so richtig zusammen und das sind die Probleme, die wir in der Praxis einfach haben.
Was kann man denn, weil wir die kleinen Unternehmen, Herr Hofmann, Sie haben die ja auch angesprochen, im Prinzip ist es ja auch nachvollziehbar, wenn man so einen wirklichen, nehmen wir mal einen Friseursalon mit vielleicht zwei Beschäftigten, wenn da jemand stufenweise wieder einsteigt, das ist natürlich dann schwierig und geht im Zweifel vielleicht ja auch sogar, bedroht das vielleicht auch die Existenz so eines kleinen Unternehmens. Wie kann man dann solche kleinen Unternehmen dabei unterstützen, dass sie ihre Beschäftigten da wieder auch stufenweise eingliedern?
Also ich denke, man muss erstmal sehen, wenn die stufenweise Wiedereingliederung im klassischen Hamburger Modell läuft, dann ist die insbesondere finanzielle Belastung für den Arbeitgeber ja überschaubar, weil das Krankengeld normalerweise weiterläuft. Und der Beschäftigte.
Das heißt, die finanzielle Belastung fällt im Prinzip schon mal weg.
Genau. Und der Beschäftigte muss halt zuvor mit seinem Arzt besprechen, wie viele Stunden und welche Tätigkeiten er im Prinzip tatsächlich ausführen kann. Er soll sich ja erproben, deswegen diese stufenweise Wiedereingliederung und soll einfach schauen, wie weit geht es, wie weit kann ich mich belasten. Und natürlich kann ich überhaupt, das kann ja auch passieren, in meiner ursprünglichen Tätigkeit verbleiben. Das ist also die eine Seite. Also normalerweise dieser sehr klassische Fall, heutzutage Hamburger Modell, da ist der Arbeitgeber, bis auf den Organisationsaufwand, den er natürlich hat, und vielleicht auch nochmal die Frage, wie kriege ich eine Vertretung her für die restlichen Stunden, nicht weiter belastet. Und was die Frage der Information, die Frage, an wen kann ich mich wenden, wer kann mir da Tipps und Ratschläge geben, wie ich das auch in einem sehr kleinen Betrieb für mich organisieren kann, gibt es zahlreiche Ansprechstellen. Als erstes würde ich nennen die Krankenkassen, die da sehr oft hilfreich sind. Sie haben die Deutsche Rentenversicherung, die über ihren Arbeitgeberservice berät, wie man die Wiedereingliederung am Arbeitsplatz gut bewerkstelligen kann. Sie haben, wenn Sie überhaupt mal schauen wollen, wer ist denn in meiner Nähe, wen kann ich ansprechen, hat die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation ein Ansprechstellenverzeichnis, das letztendlich dazu dienen soll, für mich in meiner Ecke, da wo ich wohne, da wo ich arbeite, sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer entsprechende Ansprechpartner zu finden, die mir dann helfen, durchs BEM zu kommen. Es gibt auch gute Beispiele, zum Beispiel im Bereich der Innungskrankenkassen, wo kleine, gerade auch Handwerksbetriebe, die eben gerade mal 5 Menschen inklusive des Inhabers haben, die dort arbeiten, wunderbare Unterstützung bekommen haben, weil es dann auch um die Frage geht, sind denn bestimmte Belastungen bei bestimmten Leistungseinschränkungen, kann man die denn in irgendeiner Weise kompensieren? Und das darf man auf gar keinen Fall aus dem Blick lassen. Es geht nicht nur allein um die Frage, was hat der Beschäftigte für eine Krankheit, für ein Leiden, was ist mit der Leistungsfähigkeit. Es ist auch die Frage natürlich zu beantworten, Wie sieht denn der Arbeitsplatz aus? Also habe ich eine umfassende Gefährdungsbeurteilung, die sagt, welche Belastungen aus dieser Tätigkeit hervorgehen, konkret in diesem betrieblichen Kontext. Und wie kann ich diese Belastungen, so sie denn schädlich wären für oder sich mit dem individuellen Leiden des Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin, so sie kollidieren, wie kann ich denn da Abhilfe schaffen? Also da gibt es schon viele Möglichkeiten und auch viel Beratung.
Frau Hilberath, wir haben gerade schon über die möglichen Stellen gesprochen, an die sich auch Unternehmen wenden können, Arbeitgeber. Und Herr Hofmann hat da auch die Krankenkassen genannt. Welche Unterstützung leisten Sie denn?
Wir beraten natürlich genauso. Wenn wir sehen, ein Versicherter ist jetzt längerfristig krank, dann nehmen wir Kontakt auf. Ist eine Reha angezeigt? Oder wie sieht die Möglichkeit der stufenweise Wiedereingliederung aus? Wir haben da auch sogenannte betriebliche Gesundheitsmanager, die dafür auch qualifiziert und ausgebildet sind.
Und welche Nachfrage erleben Sie da so? Lässt sich das sagen, oder?
Das kommt immer auf die Erkrankung an. Es ist ja allein die Entscheidung des Patienten-Versicherten, möchte ich das machen? Die Arbeitgeber müssen natürlich auch zustimmen und wir als Krankenkasse auch. Sagt der Versicherte aber, ich möchte das nicht, dann kann man beraten, so viel wie man möchte, da passiert dann nichts.
Und Sie sind ja auch während einer Wiedereingliederung sind Sie ja auch finanziell noch mit im Boot und beteiligt.
Genau, also während des sogenannten Hamburger Modells stufenweise Wiedereingliederung bekommt der Versicherte durchgängig Krankengeld. Ganz wichtig, was viele vergessen, ich bin ja wieder in meinem Büro oder an meinem Arbeitsplatz, ich brauche weiter den sogenannten gelben Schein, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, weil aufgrund dieses Scheines zahlen wir Krankengeld. Also nicht vergessen.
Das heißt, man denkt dann zwar, man arbeitet schon wieder und man ist schon wieder im Job, aber die braucht man weiterhin. Jetzt haben wir schon so viel über das Hamburger Modell gesprochen. Jetzt wollen wir mal hören, wie das in einem Beispielfall organisiert werden kann, diese stufenweise Wiedereingliederung. Und da hat Michael Watzke, unser Korrespondent aus München, mit einem Beschäftigten gesprochen, der das Hamburger Modell genutzt hat für den Wiedereinstieg.
Der Kölner Fernsehjournalist Heribert Thiele, Anfang 50, war jahrzehntelang kerngesund.
Ich hätte Stein auf Bein geschworen, dass ich nicht länger als 6 Wochen mal irgendwann ausfalle. Aber es kann einen auch anders treffen.
So wie Thiele, der von heute auf morgen schwer erkrankte und monatelang arbeitsunfähig war, bis eine Kollegin ihn auf das Hamburger Modell hinwies.
Das Hamburger Modell lernte ich kennen, nachdem ich ein Dreivierteljahr erkrankt war. Da stellte sich bei mir dann die Frage, wie geht es weiter, wie kann ich wieder in den Beruf zurückkehren?
Für Thiele und seinen Arbeitgeber war klar, eine Rückkehr in den Job von heute auf morgen ist zu abrupt.
Also hätte ich tatsächlich von Anfang an direkt wieder 100% leisten müssen, das wäre nicht gegangen. Das wäre absolut nicht gegangen und hätte mich wahrscheinlich ganz, ganz bald komplett aus dem Unternehmen katapultiert. Kann ich mir echt kaum vorstellen.
Also entwickelte Thiele in Absprache mit seiner Krankenkasse und dem Arbeitgeber ein Stufenmodell mit 5 Phasen. Meistens sieht das Hamburger Modell vor, dass man jeden Tag zur Arbeit geht und die Arbeitszeit langsam von 1 Stunde auf Vollzeit erhöht. Bei Thiele lief es anders.
Weil wir eben, wie gesagt, tageweise mich wieder eingliedern mussten oder wollten, habe ich dann begonnen mit 1 Tag die Woche. Das haben wir über 1,5 Monate gemacht.
Die nächste Phase des Hamburger Modells sah 2 Arbeitstage pro Woche vor.
Das habe ich dann wieder 1,5 Monate gemacht. Dann kam Phase 3, das ging dann auch wieder circa 1,5 Monate.
Nach etwas mehr als einem halben Jahr hatte Thiele das Stufenmodell abgeschlossen.
Und dann war ich im Prinzip wieder eingegliedert. Und dann konnte ich das erste Mal wieder 5 Tage die Woche voll arbeiten.
Ziel erreicht. Für den Krankenkassenmanager Daniel Jacobi von der Siemens Betriebskrankenkasse SBK in München ist das Hamburger Modell der Goldstandard nach einer langen Arbeitsunfähigkeit.
Ich würde mich jetzt mal so auf ungefähr 80-85% festlegen, dass man das da versucht. Grundsätzlich kann es halt bei jeder Erkrankung eingesetzt werden. Also da gibt es jetzt keine Beschränkung in irgendeiner Form. Die Frage ist halt immer, ist es individuell sinnvoll oder nicht?
Das sollte der Versicherte in einem Gespräch mit Arzt und Krankenkasse herausfinden, sagt Jacobi.
Zustimmen muss aber dem Ganzen natürlich halt der Arbeitgeber und die Möglichkeit muss es auch geben. Also gerade so das Thema Schichtarbeit ist unter Umständen manchmal etwas schwierig, kommt auch ein bisschen immer auf die Erkrankung und auf die Tätigkeit an. Deswegen ist das auch vom Arbeitgeber mehr oder weniger eine freiwillige Leistung, wird aber in der Regel trotzdem sehr gut angenommen, weil während der gesamten Zeit der Versicherte noch als arbeitsunfähig angesehen wird und damit auch auf den Arbeitgeber keine Kosten zukommen.
Das Hamburger Modell ist übrigens nicht in Hamburg entstanden, wie der Name suggeriert, sondern in München, bei Siemens, sagt Daniel Jacobi von der SBK, Anfang der 70er Jahre habe der Siemens-Konzern seine Beschäftigten bei der Rückkehr nach langer Krankheit noch ins kalte Wasser geworfen, mit geringer Erfolgsquote.
So hat man sich ja diesen Stufenplan überlegt, zusammen mit dem Siemens-Konzern, und hat gesagt, das ist halt eigentlich zielführender, wenn man halt eher in einem gestuften Zeitrahmen das Ganze angeht. Der Gesetzgeber hat das dann quasi fürs Gesetz adaptiert.
Und zuletzt nochmal verstärkt. Seit Mai 2019 gilt das sogenannte Termin-Service-Stellengesetz, TSVG. Es sieht vor,
dass eigentlich der Arzt grundsätzlich bei einer Erkrankung über 6 Wochen diese stufenweise Wiedereinigung verpflichtend prüft.
Dabei spielt vor allem der grassierende Fachkräftemangel in der deutschen Wirtschaft eine Rolle. Die Firmen wollen, ebenso wie der Staat, dass erkrankte Facharbeiter möglichst sanft, aber auch möglichst schnell den Weg zurück ins Arbeitsleben finden. Das kann durchaus auch zu Konflikten führen, denn niemand weiß 100-prozentig, wann nach einer langen Krankheit die Heilungs- und Rehabilitationsphase abgeschlossen ist. Für Heribert Thiele jedenfalls war das Hamburger Modell ein Erfolg.
Das war ultra hilfreich für mich. So habe ich einen Tag Zeit gehabt, am Anfang mich erstmal einzugewöhnen. Guck mal, das ist das Neue, da hatten wir ein neues Archiviersystem, das habe ich dann kennengelernt. Es hat mir wirklich viel gebracht und ich kann es auch nur jedem dringend anraten, nach einer längeren Zwangspause oder nach einer längeren Pause auch dieses Hamburger Modell zu bemühen.
Also der Kölner Heribert Thiele kann das Hamburger Modell nur empfehlen. Herr Voss, ich habe gesehen, Sie haben sich gerade ein paar Notizen gemacht, während der Beitrag lief. Es wurde gesagt, das sei der Goldstandard. Wie sehen Sie das denn?
Ja, ich halte das auch für eine absolut sinnvolle Vorgehensweise, eben nicht von einem Tag auf den anderen wieder im Job zu erscheinen, sondern das eben stufenweise vorzunehmen.
Also nicht ins kalte Wasser zu werfen.
Insbesondere, wenn eine lange Krankheit vorausgeht, man entfernt sich. Je länger die Erkrankung ist, desto mehr entfernt man sich von der Tätigkeit, der man früher nachgegangen ist. Und da ist es sinnvoll, das eben nicht so abrupt zu machen, sondern das zu begleiten. Das ist ja auch beim betrieblichen Eingliederungsmanagement so, dass das ja genau den Sinn hat, diese Arbeitsunfähigkeit zu überwinden und da eben mit Hilfsmitteln zu arbeiten, die, was auch immer da in Frage kommt.
Wer legt denn diese Stufen da am Ende fest? Also es gibt ja unterschiedliche Varianten. Es gibt ja auch einige, die vielleicht sagen, ich möchte an einem Tag schon voll arbeiten, aber eben nur an einem Tag, immer montags und eben nicht irgendwie 2 Stunden am Tag und das jeden Tag. Wer legt diese Stufen fest? Passiert das dann im Gespräch mit allen Beteiligten, Betriebsarzt, Arzt, Vorgesetzter?
Zunächst mal hat natürlich der behandelnde Arzt da auch ein Wort zu sprechen. Und die Empfehlung ist eigentlich immer, den Betriebsarzt da auch mit einzuschalten, weil von dem kann ich ausgehen, dass er die betrieblichen Verhältnisse kennt und beurteilen kann, inwieweit das Sinn macht, den Tätigkeiten, die dann stattfinden, auch ausgesetzt zu sein.
Und kann man sagen, ob dieses Hamburger Modell häufiger in Anspruch genommen wird als jetzt ganz allgemein eine Eingliederungsmaßnahme? Ist das irgendwie...
Die stufenweise Eingliederung ist sogar ein bisschen älter als das betriebliche Eingliederungsmanagement. Das gibt es erst seit 2004 im Gesetz. Und es hat natürlich eine lange Zeit gebraucht, um in Unternehmen auch anzukommen. In manchen Unternehmen muss es heute noch ankommen. Aber das, was dort getan wird, das ist keine Alternative. Ne? Das betriebliche Eingliederungsmanagement und die stufenweise Wiedereinigung ist aus meiner Sicht überhaupt keine Alternative, sondern sinnvoll ist, im Rahmen eines betrieblichen Eingliederungsmanagements eine stufenweise Wiedereingliederung vorzunehmen. Und am Ende weiß ich, was ich mir zumuten kann. Und auch manchmal wird auch die Frage gestellt, ob Teilzeitarbeit eine Alternative sei. Das sollte das Ergebnis immer erst einer stufenweise Wiedereingliederung sein. Wenn ich feststelle, 8 Stunden am Tag und 5 Tage in der Woche ist mir zu viel, dass ich dann eben sage, ich traue mir da einen Teil von zu, aber eben nicht alles.
Das heißt, man sollte also nicht nach einer längeren Pause sagen, dann kehre ich vielleicht mit Teilzeit zurück, sondern man sollte auch als Beschäftigter immer erstmal auf das Angebot des Arbeitgebers warten, dass man ja einen Anspruch hat auf dieses BEM, auf dieses ganze Verfahren.
Man sollte nicht nur auf das Angebot warten, sondern man sollte es auch einfordern.
Ja.
Ich denke, Wer längere Zeit erkrankt ist, der macht sich natürlich Gedanken, wie geht es denn weiter, wie kann ich einsteigen. Ich glaube, sofort mit Teilzeitarbeit um die Ecke zu kommen, das hat ja Konsequenzen. Also das Entgelt wird ein deutlich niedriger sein, man hat deutlich geringere Ansprüche für die Rente und. Also auch, und auch die Entgeltersatzleistungen aus dem aktiven Arbeitsverhältnis sind geringere. Also das kann, glaube ich, immer nur das Ergebnis eines vielleicht längeren Prozesses sein, wo man mal versucht hat, eben einzusteigen und um zu sehen, kann ich denn mit meiner Leiden, mit meiner Grunderkrankung, die sich vielleicht auch chronifiziert hat, in dem Betrieb auf Dauer noch einen Arbeitsplatz oder vielleicht auch einen Ersatzarbeitsplatz vollumfänglich, also als Vollzeitbeschäftigter ausfüllen. Deswegen erst immer schauen, wie kann man vielleicht stufenweise wieder einsteigen. Da ist das Hamburger Modell eben ein Modell im Rahmen der betrieblichen Eingliederung. Es ist insoweit natürlich ein Klassiker, weil es sehr häufig genutzt ist und ja, weil es eben stufenweise Sinn macht. Aber bitte auf gar keinen Fall gleich hingehen und sagen, ich mache jetzt nur noch Teilzeit, weil das ist mir alles zu viel. Das muss man sich sehr, sehr gut überlegen.
Und das Hamburger Modell genutzt hat auch ein Hörer, der uns aus Kassel angerufen hat. Schönen guten Morgen dorthin.
Morgen.
Sie hören uns jetzt. Sie haben das Hamburger Modell auch selbst genutzt vor einiger Zeit.
Relativ schlecht und
jetzt hören wir. Wir können Sie ganz schlecht hören. Wir haben da, glaube ich, ein Problem mit der Leitung. Wir versuchen, die Leitung dann nochmal neu aufzubauen. Wir haben aber noch einen zweiten Hörer in der Leitung, der uns aus Hessen angerufen hat. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Jetzt bin ich richtig. Mein Name ist Wahl. Ich komme aus dem kleinen Ort in Oberhessen. Ich hatte in 2016 im Oktober einen Arbeitsunfall. Ich bin als LKW-Fahrer beschäftigt gewesen für eine kleine Spedition. Und ich habe dann nach 2,5 Jahren etwa Krankheit eine Wiedereingliederung probiert, die aber in der Form nicht funktioniert hat. Jetzt muss ich dazu sagen, dass wir zwei unterschiedliche Modelle haben, eine kurze Schicht und eine lange Schicht. Und bei der Arbeitsprobe hat sich dann rauskristallisiert, dass ich diese lange Schicht in der Form nicht geschafft habe. Und ich habe dann mit meinem Arbeitgeber versucht zu verhandeln, dass er mich für die kurze Schicht einstellt oder weiter beschäftigt, was er allerdings abgelehnt hat mit der Begründung, dass andere Kollegen das auch gerne tun würden und er könnte mich da nicht bevorzugen. Ich kenne das Hamburger Modell, was jetzt in der Sendung aufgetaucht ist, kenne ich überhaupt noch nicht. Die Arbeitsprobe ist dann abgebrochen worden. Ich habe dann Arbeitslosengeld 1 bezogen, was jetzt mittlerweile auch ausgelaufen ist. Und ich habe jetzt dann mich entschieden, die Rente zu beantragen. Jetzt würde ich gerne wissen, ob ich sowas wie einen Rechtsanspruch habe, weil ich bin offiziell eigentlich auch noch gar nicht gekündigt worden.
An wen geht denn die Frage? An Herrn Legalotz, würde ich sagen.
Die geht wohl erstmal Wir müssen ein bisschen unterscheiden. Also wenn es zunächst erstmal darum geht, um die stufenweise Wiedereingliederung und er hat ihn eine bestimmte Schicht versagt, dann kann der Arbeitgeber natürlich, da er sein Einverständnis geben muss zur stufenweisen Wiedereingliederung, auch sagen, das mache ich nicht. Dafür muss er keine besonderen Begründungen Ihnen gegenüber auch äußern, sondern das Einverständnis kann erstmal grundlos auch abgegeben werden. Es stellt sich dann später die Frage, wenn er Sie kündigen wollte, ob er nicht eine Wiedereingliederung bei Ihnen tatsächlich torpediert hat und deswegen noch nicht hätte kündigen dürfen, weil die Versuche noch nicht abgeschlossen sind. Aber das ist, da er noch nicht gekündigt hat, im Augenblick noch nicht die Fragestellung. Wenn Sie jetzt wieder arbeitsfähig gewesen sind und dann ein Teilzeitverlangen im Grunde geäußert haben, dass Sie sagen, ich möchte nicht in der langen Schicht, sondern in der kurzen Schicht arbeiten oder Sie gar weiter Vollzeit arbeiten wollten und möchten nur eine andere Schichteneinteilung für Sie selber haben. Ja, da hat der Arbeitgeber natürlich mit dem arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz zu kämpfen. Warum bekommen Sie nur die kurze Schicht und die andere nur die langen? Dann gibt es natürlich die Frage, kann ich es tatsächlich betrieblich so organisieren? Und schließlich, wenn es zu einer krankheitsbedingten Kündigung noch kommt, was wäre der leidensgerechte Arbeitsplatz? Also es sind viele Dinge, die zusammenhängen, die man im Einzelnen mal prüfen müsste. Aber dass Sie jetzt einfach sagen könnten und einen Anspruch darauf haben, dass Sie nur in einer bestimmten Schicht tätig werden, das würde ich erstmal verneinen.
Okay. Bei mir lag ja jetzt nun mal dieses starke unfallbedingte Ereignis vor. Ich hatte einen ziemlich komplizierten Sprunggelenksbruch. Und die Tätigkeit als LKW-Fahrer ist mit Sicherheit für manche nachvollziehbar. Und für mich war jetzt irgendwie die Problematik, man findet da immer einen Weg, weil der Fachkräftemangel schlägt natürlich irgendwo durch. Und ich kann begründen, okay, ich bin jetzt im Januar auch 65 geworden, ich bin immer der ganz Jüngste, und dieses Ereignis, was ja letztendlich auch von der BG begleitet wurde, die auch jede Unterstützung zugesagt hat, aber letztendlich ist von Seiten der BG überhaupt nichts passiert, wirklich null passiert, keine Unterstützung, obwohl ich meine Unterlagen, meine Bewerbung dahin geschickt habe, was alles erwartet wurde. Es ist letztendlich dann nicht zu einer Weiterbeschäftigung gekommen. Ja, und deswegen mein Anruf und meine Fragen an Sie.
Ja, Herr Weil, wir haben gehört, es ist ein bisschen komplizierter am Ende. Vielen Dank für Ihre Fragen und alles Gute. Und wir haben noch einen weiteren Hörer, jetzt nochmal aus Kassel, und versuchen mal, ob die Leitung jetzt besser ist. Hören Sie uns?
Ja, hallo.
Ja. Hallo. Sie haben uns angerufen, weil Sie vor einiger Zeit das Hamburger Modell genutzt haben.
Ja, genau. Und zwar geht es jetzt darum, mein Arbeitgeber hatte so nach einiger Zeit dieses Modells mal die Idee, mir, weil ich ja wieder produktiv tätig war, mir zusätzlich zum Krankengeld halt noch was zu zahlen. Und ich habe dann halt bei der Krankenkasse auch nachgefragt, wie das denn sich dann beim Krankengeld verhält, ob das dann gestrichen wird oder angerechnet, wie das dann sich verhält, und habe auch keine Antwort da bekommen. Die wussten da auch nichts drauf. Wäre jetzt meine Frage, wäre das eigentlich sinnvoll, wenn ein Arbeitgeber da mal was dazugeben will, dass das halt dann auch rechtlich möglich ist? Also
eine freiwillige Zusatzzahlung zu dem Krankengeld, Frau Hilberath.
Es ist manchmal sogar nicht freiwillig, sondern tariflich auch festgelegt, dass eben die Aufstockung zum normalen Gehalt vom Arbeitgeber gezahlt wird. Manche Arbeitgeber von kleineren Betrieben machen das aus Nettigkeit, ist aber nicht krankengeldschädlich. Sie bekommen weiter das Krankengeld, und die Aufstockung wird praktisch on top dann gezahlt bis zum normalen Gehalt.
Bis zur Höhe, dass das vom das üblichen Gehalt ist, was man sonst hat. Herr Hofmann, wie ist denn da Ihre Erfahrung? Findet das statt?
Es gibt in etlichen Bereichen Tarifverträge, die das sogar vorsehen. Also es gab es früher im öffentlichen Dienst im BAT. Da wurde dann je auch nach Zugehörigkeit, nach Betriebszugehörigkeit bzw. Dienststellenzugehörigkeit, wurde im Krankheitsfall das beim Krankengeldbezug dann tatsächlich aufgestockt aufs letzte Netto. Es gibt in unterschiedlichen Branchen Tarifverträge, die das heute noch vorsehen. Das ist also im tariflichen Bereich nicht ganz unüblich, aber leider nicht Goldstandard.
Mhm. Ich hoffe, damit haben wir die Frage unseres Hörers aus Kassel soweit beantwortet. Wenn wir nochmal auf den Anfang der Eingliederung schauen, da gibt es ja Gespräche, die stattfinden. Es gab ja auch das Krankenrückkehrgespräch. Wo ist da eigentlich der Unterschied? Gibt es das überhaupt noch, das Krankenrückkehrgespräch?
Na, sowas gibt es in Betrieben nach wie vor. Über die Frage, ob das in dieser Form sinnvoll ist, da lässt sich trefflich streiten, weil es sehr oft als, ich sag mal, Bedrohung wahrgenommen wird. So nach dem Motto, jetzt wollen die mir auf den Zahn fühlen. Aber ein Krankenrückkehrgespräch hat mit einem betrieblichen Eingliederungsmanagement rein gar nichts zu tun. Das muss man nochmal sehr klar festlegen. Es gibt ja zahlreiche Hinweise zur Personalführung, da wird das immer noch als eine Variante genommen, wo man dann meint, man würde den Mitarbeitern was Gutes tun mit einem so formalisierten Krankenrückkehrgespräch. Ich glaube, was selbstverständlich ist, dass wenn man nach einer längeren Krankheit, die eben jetzt nicht unbedingt eine Wiedereingliederung erfordert, wieder da ist, dass der Vorgesetzte sagt, schön, dass du da bist, ne? Wie schaut's aus, brauchst du irgendwas? Also das ist, glaube ich, im der Rahmen der normalen Personalführung. Aber alles, was darauf ausgerichtet ist, insbesondere nochmal zu schauen, habe ich jetzt was Besonderes zu beachten aufgrund einer Chronifizierung, einer dann doch tatsächlich längeren Erkrankung, das muss dann in ein wirklich geordnetes BEM hineingepackt werden. Und da ist eben das nicht nur eine Frage, wie redet der Vorgesetzte oder der Unternehmer mit dem Mitarbeiter, sondern da sind noch ganz andere zu beteiligen. Da ist der Betriebsarzt zu beteiligen. Da muss der Mitarbeiter vor allem auch freiwillig ja sagen, ich möchte mit euch darüber reden, wie ich wieder einsteigen kann. Bei schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es gut, wenn die Schwerbehindertenvertretung dabei ist und. Also es ist nochmal ein ganz anderes Verfahren, es ist nochmal eine ganz andere Betrachtungsweise. Das sollte man da schon nochmal deutlich trennen von dem, was man als Krankenrückkehrgespräch landläufig so kennt.
Da ist mir wichtig, einen Hinweis noch zuzugeben. Das betriebliche Eingliederungsmanagement sollte definitiv nicht erst nach Rückkehr aus der Krankheit stattfinden. Das ist ein Irrtum, der leider manchmal auch in der Praxis festzustellen ist, sondern dass die Gespräche zum betrieblichen Eingliederungsmanagement sollten nach 6 Wochen, also nach den gesetzlich auch vorgegebenen 6 Wochen.
Auch wenn man darüber hinaus krank geschrieben ist. Also ne, wenn man
auch wenn, genau, ja, es ist völlig unabhängig über die längere Krankheit vom Zustand der,
der Erkrankung. Dann länger.
Ja. Und das, weil man hat festgestellt, dass je früher man sich mit der Rückkehr beschäftigt, das sogar den Genesungsprozess nützlich ist, positiv beeinflusst. Ja. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass das betriebliche Eingliederungsmanagement wirklich nach 6 Wochen stattfindet. Man sollte auch Zeiten, die dann organisatorisch entstehen, möglichst knapp halten, einfach um sich da deutlich auch vom Krankenrückkehrgespräch abzusetzen. Das Krankenrückkehrgespräch, hat der Herr Hofmann gerade schon deutlich gemacht, ist sinnvoll, dass Führungskräfte das ganz formlos führen mit ihren Mitarbeitern, aber jede Formalisierung halte ich auch für eher nicht zweckdienlich. Im Gegensatz dazu sollten Führungskräfte beim betrieblichen Einigungsmanagement gerade nicht tätig werden. Das heißt, das geht darum, diese Gespräche eine möglichst neutrale Person führen zu lassen, weil, wie wir gerade auch schon gehört haben, häufig bei Mitarbeitern ein Misstrauen vorhanden ist und dieses Misstrauen nicht nützlich ist fürs betriebliche Eingliederungsmanagement. Das muss auf Vertrauen basieren und das ist eine neutrale Person ist da eher in der Lage, das Vertrauen herzustellen als die Führungskraft, die möglicherweise ein Teil des Problems ist.
Das ist in kleinen Betrieben natürlich schwierig, aber ich weiß nicht, ob Sie mir da zustimmen können. Was bei mir in der Praxis ankommt, ist jedenfalls, dass die meisten BIM-Gespräche erst nach Rückkehr aus der Krankheit stattfinden. Das ist das eine. Und zum anderen, dass dann, wenn man nach den 6 Wochen bereits den Mitarbeiter anschreibt, der Mitarbeiter meint, dazu nicht verpflichtet zu sein, ist er ja eigentlich auch nicht, aber sieht darin eigentlich irgendeine Ausforschungsproblematik des Arbeitgebers und lehnt dann meistens aus Angst, dass irgendetwas sein könnte, was er offenbaren müsste, schon in diesem Zeitpunkt ab. Und dann sagt der Arbeitgeber eben, okay, dann ist es eben jetzt schon an dieser Stelle zu Ende, dass die Mitarbeiter sagen, ich kann es eben auch in dieser Zeit schon machen, nach den 6 Wochen, das ist aus meiner Sicht noch nicht weit verbreitet.
Aber das zeigt doch auch deutlich, wie wichtig es ist, dass man in Unternehmen Informationen bereitstellt.
Keine Frage.
Ja, dass wenn ich nach 6 Wochen Erkrankung plötzlich ein Schreiben des Arbeitgebers, vielleicht von der Personalabteilung bekomme, da zucken die meisten zusammen. Ich glaube, das ist relativ klar. Wenn aber klar ist, dass es eine, ich sag mal, positive Kultur im Umgang mit Erkrankungen, mit erkrankten Kolleginnen und Kollegen gibt und wenn es in zumindest mitbestimmten Betrieben auch mit dem Betriebsrat oder dem Personalrat eine Betriebs- oder Dienstvereinbarung dazu gibt, die auch ganz klar sagt, Leute, wir wollen euch unterstützen, wiederzukommen. Wenn also eine Kultur der Teilhabe etabliert wird und da kann der Betrieb auch, muss der nicht groß sein. Dann ist, und wenn alle wissen, wenn ich lange krank bin, dann kümmern die sich um mich, dann fragen die nach, dann bieten die mir was an, dann ist das natürlich auch nochmal ein ganz anderer Zugang. Also da ist das Stichwort Vertrauen, Vertrauen in Strukturen, Vertrauen in Personen. Es wurde schon eben gesagt, ja, der Vorgesetzte ist dann nicht sozusagen immer der erste Ansprechpartner, zumal er auch Teil des Problems sein kann. Deswegen braucht es halt, egal wie groß der Laden ist, jemanden, der sich kümmert, der, wo eben nicht der Eindruck entsteht, jetzt geht es um arbeitsrechtliche Maßnahmen aufgrund meiner Erkrankung, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam schauen, wie wir die Wiedereingliederung, die Rückkehr organisieren, wie wir Teilhabe schaffen und wie wir letztendlich auch aus Sicht des Unternehmers jemanden, der Kompetenzen hat, der produktiv ist, wieder so einsetzen, dass seine Kompetenz, seine Fachlichkeit, seine Expertise auch weiter dem Betrieb erhalten bleibt.
Und das besprechen wir auch gleich noch weiter. Ich stelle Ihnen noch mal kurz unsere Gäste vor. Andrea Hilberath von der Techniker Krankenkasse, der Arbeitsrechtler Christoph Legerlotz, der Berater Jürgen Voss, kennt sich mit dem betrieblichen Eingliederungsmanagement aus und Markus Hofmann vom DGB. Und wir wollen jetzt weitere Fragen beantworten, die aufgekommen sind. Und dazu ist mein Kollege Thomas Meinert hier. Sie waren mit am Hörertelefon und haben direkt eine Frage zum Hamburger Modell,
ja. Die Frage ist die Rückkehr nach Leistungsfähigkeit. Der Vorschlag der Uniklinik war die Arbeitsaufnahme nach dem Hamburger Modell, schreibt der Hörer Joachim. Der Dienstherr hat das aber abgelehnt. Darf er das?
Herr Voss?
Es ist so, dass das Hamburger Modell eine Vereinbarung ist. Das heißt, es ist eine Absprache, der Arbeitgeber muss unterschreiben, die Krankenkasse oder der Arzt muss unterschreiben, Krankenkasse auch.
Alle müssen praktisch zustimmen, der Versicherte, genau. Der Arbeitgeber und die Krankenkasse.
Und wenn diese Zustimmung nicht erfolgt, kann sie, glaube ich, nicht erzwungen werden, oder ist das?
Nein, sie kann nicht erzwungen werden. Nochmal, die Fragen stellen sich dann hinterher bei einer etwaigen Kündigung des Arbeitsverhältnisses, ob im Rahmen der Verhältnismäßigkeit der Arbeitgeber auch alles dafür getan hat, um diesen Menschen wieder in die Arbeit zu bringen oder ob er dabei irgendwas unterlassen hat. Und das würde da sicherlich mitgeprüft als einer von mehreren Punkten.
Also unabhängig davon sollte der Hörer natürlich, weil er sie ist ja Dienststelle, seine Dienststelle hat das abgelehnt. Also ich gehe davon aus, dass es eine mitbestimmte Behörde ist. Da gibt es einen Personalrat, da gibt es eine Schwerbehindertenvertretung. Sollte mit dem Umstand sich auch tatsächlich an den Personalrat wenden und an die Schwerbehindertenvertretung, um zu sehen, was machen die denn da? Denn leider gibt es auch im öffentlichen Dienst immer wieder die Situation, dass auch Behördenleitungen, Dienststellenleitungen oder auch Vorgesetzte wenig Kompetenz haben, wenn es um die Frage der betrieblichen Eingliederung geht. Und deswegen sollte man das unbedingt nochmal besprechen. Was ist denn da passiert? Ist da nur was falsch verstanden worden? Muss man das nochmal anders angehen? Also da würde ich in jedem Fall als Betroffener tatsächlich nochmal aktiv werden und das mit den genannten Stellen, also der Personalrat bzw. Schwerbehindertenvertretung neu besprechen, was können wir jetzt noch anderes tun.
Und jetzt möchten wir gerne Herrn Wolter hören, der uns aus Halle angerufen hat. Sie haben schon eine Weile gewartet. Danke fürs Warten.
Ja, einen recht schönen guten Morgen.
Sie sind, erzählen Sie.
Genau, also ich bin Polizeibeamter in Sachsen-Anhalt hier in Halle tätig. Ich bin seit 2015 in der Polizeiinspektion Halle Beauftragter für das betriebliche Eingliederungsmanagement. Und wir haben nach Jahren eine Dienstvereinbarung geschlossen mit dem Dienst, mit der Behördenleitung. Und ich will kurz schildern, dass wir durchweg positive Erfahrungen mit dem betrieblichen Eingliederungsmanagement gerade im Vollzugsbereich haben. Und ich bin froh, dass Sie die Sendung gemacht haben, weil viele Fragen, die sich hier gestellt haben, wir im Anfangsstadium hatten, die Kollegen mittlerweile eine hohe Akzeptanz gegenüber dem betrieblichen Eingliederungsmanagement haben und die dienstliche Leitung den Vorteil sieht, jemanden zu haben, der neutral und als de facto Außenstehender diesen Prozess begleitet. Also etwas durchweg Positives zum BEM.
Ja, das nehmen wir so auf in die Runde. Herr Voss, wie ist es denn, wenn ich als Beschäftigte das betriebliche Eingliederungsmanagement mache und dann währenddessen aber feststelle, dass mir das nicht liegt, dass ich es nicht möchte, dass ich es nicht länger machen möchte?
Meine generelle Empfehlung ist eigentlich an jeden Beschäftigten, das Angebot eines betrieblichen Eingliederungsmanagements anzunehmen. Genau. Weil immer irgendwelche Dinge dabei entdeckt werden können, die hilfreich sind, um die Arbeitsunfähigkeit zu überwinden.
Genau.
Da stimmen Sie mir zu, ne?
Wolter ist da ganz überzeugt.
Ich bin da voll bei Ihnen. Ich berate viele Kollegen. Viele Kollegen kommen zu mir, sind erstmal erschrocken, dass sie Post von der Personalabteilung bekommen. Und wir haben also wirklich nach dem SGB die 6-Wochen-Frist. Ich versuche auch frühzeitig Kontakt aufzunehmen, damit die Zeit der Abwesenheit vom Dienst nicht allzu lange wird, dass die nicht alleine bleiben. Ich habe regelmäßig Kontakt mit den Kollegen, um frühzeitig zu versuchen, sie wieder in den Dienst zu bringen, sofern das ihr Gesundheitszustand zulässt. Die Dienstvorgesetzten hatten am Anfang so den Eindruck, ich bin derjenige, der die Kollegen zum Dienst zwingen sollte, und ich habe meine Rolle dann versucht klarzumachen, dass ich eher der Moderator bin, der Koordinator bin, und versuche beide Seiten wahrzunehmen und beide Interessen auch ins Spiel zu bringen.
Das heißt aber, Sie sind qualifiziert worden für das, was Sie da jetzt tun.
Genau. Zum einen durch den DGB, durch die GdP, natürlich dann durch interne, also öffentliche Fortbildung, habe ich mich im Prinzip qualifiziert für diesen Job. Und wie gesagt, bin jetzt seit 2015 da tätig. Und ich habe auch für die Vollzugsbeamten der Polizei durchweg positive Erfahrungen gemacht.
Herr Voss, Sie sehen da Nachholbedarf, wenn Sie da explizit nach der Qualifizierung nachfragen?
Ja, wie gesagt, diese Studie, von der der Herr Hoffmann auch gesprochen hat, hat eigentlich nachgewiesen, dass es da definitiv große Lücken gibt. Und das erkenne ich auch aus meiner Beratungspraxis. Unser Verein BITV hat deswegen auch eine Qualifizierung für BEM-Koordinatoren eingerichtet, die sich genau an die Personen richten, die bereits BEM machen und wo wir eben solch einen Nachholbedarf auch sehen.
Ich denke, das sollte man nochmal ganz deutlich unterstreichen. Die Qualifizierung derer, die sich als Koordinatoren oder Kümmerer, als Ansprechpersonen verstehen bzw. auch benannt werden, ist extrem wichtig, damit auch zur richtigen Zeit das Richtige getan wird, damit eben auch die Rolle in den Betrieb hinein zu den Beschäftigten, aber auch gegenüber Vorgesetzten klargestellt wird. Das ist eben nicht der Einpeitscher, der die Kollegen zurück in den Dienst prügelt. Es ist auch nicht derjenige, der die Kollegen ausspäht, um zu schauen, was ist denn da tatsächlich, sondern es ist derjenige oder diejenige, die eben dafür Verantwortung trägt, dass eben sehr frühzeitig das Richtige getan wird, ein gutes Angebot gemacht wird, dass man eben bedarfsorientiert und personenzentriert schaut, was ist da zu tun und kriegen wir das gemeinsam so hin, dass er oder sie wieder gut in den Job zurückkommt oder müssen wir dann auch gemeinsam überlegen im Rahmen des Eingliederungsmanagements, gibt es andere Möglichkeiten der Verwendung, andere Möglichkeiten des Einsatzes, die schlussendlich auch weiterhin Teilhabe im Arbeitsleben generiert.
Und dass das der richtige Weg ist, das zeigt, glaube ich, das Beispiel vom Herrn Wolters, weil der Erfolg, den er mit seiner Arbeit hat, der zählt und der erklärt auch, dass es sich lohnt, da zu investieren. Und dass es ihm in den Gesprächen gelungen ist, das Vertrauen aufzubauen. Und das ist sozusagen die erste wichtigste Maßnahme in diesem Geschäft.
Herr Wolter, danke für Ihren Anruf. Und Herr Voss, Sie haben jetzt gerade noch mal so ein bisschen umrissen, oder auch Herr Hofmann, wie das Eingliederungsmanagement ablaufen kann. Also vielleicht machen wir es noch mal konkret. Was kann man sich eigentlich ganz konkret darunter vorstellen? Anderer Arbeitsplatz, also es hängt natürlich klar stark von der Erkrankung ab, auch ob die Arbeit was damit zu tun hatte. Aber was wäre denn so denkbar?
Ja, deswegen hatte ich auch von einer neutralen Person gesprochen. Also es ist wichtig, dass in ersten Gesprächen erstmal natürlich über das betriebliche Eingliederungsmanagement informiert wird, damit man überhaupt weiß, was passiert da jetzt mit mir in diesem Eingliederungsmanagement. Und dann wird in den ersten Gesprächen erstmal abgeklärt, eine Situationsanalyse gemacht. Das heißt, geguckt, wie geht es mir überhaupt, unter welchen Bedingungen kann ich mir vorstellen, wieder zu arbeiten, was sind die Dinge, die ich noch tun kann oder die ich mir zutraue und welche nicht mehr. So, und dann geht es natürlich letztlich darum, Maßnahmen zu finden. Und diese Maßnahmen können sehr unterschiedlich sein. Die können sich auf den Arbeitsplatz beziehen, dass ich den Arbeitsplatz umorganisiere, also Arbeitsgestaltung betreibe, Hilfsmittel einsetze, bis hin zu Dingen, die auch den privaten Bereich betreffen. Weil es kann natürlich durchaus sein, dass da im Grunde die Ursachen zu suchen sind, warum ich mich schwer tue, meine Arbeit zu tun. Und auch da letztlich natürlich gibt es ganz viele externe Unterstützungskräfte, die alle einzubinden sind. Das heißt, das betriebliche Eingliederungsmanagement lebt davon, auch externe Institutionen mit einzubeziehen. Das fängt an natürlich mit den Rehabilitationsträgern wie Krankenkasse, Rentenversicherung und so weiter, bis hin zum Integrationsamt, zu den Integrationsfachdiensten, aber auch andere Hilfseinrichtungen bis zu Selbsthilfegruppen. Also alles das, was hilfreich ist, sollte eingebunden werden.
Und Erfahrungen damit gemacht hat auch Frau Radwan aus Wörth, haben Sie uns angerufen. Sie sind auch wieder eingegliedert worden.
Nein, ich bin nicht wieder eingegliedert worden. Das wäre vielleicht eine sinnvolle Möglichkeit gewesen. Mhm. Aber vielleicht ganz kurz zur Situation. Am 4.5.2005 krachte mir mit 80 Kilometer pro Stunde jemand hinten ins Heck rein, am Ende vom Stau. Folgeschweres Schleudertrauma, Schwindel und vor allem eine posttraumatische Belastungsstörung. Wenn ich also einen Satz gelesen habe, wusste ich am Schluss vom Satz nicht mehr, wie der angefangen hatte. Beste Voraussetzungen für Unterricht. Ich bin Diplom-Sportlehrerin. Im Angestelltenverhältnis muss man dazu sagen, mit zweitem Fach Biologie am Gymnasium gewesen. Ja, die Krankmeldungen, die wurden auf 2 bis 3 Wochen immer nur ausgestellt und dann kam pausenlos Druck vom Arbeitgeber schulischerseits, also noch nicht von der Aufsichtsbehörde. Ich soll doch angeben, wann ich wieder kommen könnte. War natürlich nicht möglich. Dann habe ich 2 Monate danach, nach dem Unfall, habe ich eine Therapie in einer psychosomatischen Klinik angetreten, war dort 16 Tage. Der Druck wird jetzt auf meinen Mann umgeleitet, war da 16 Tage und dann habe ich die Nachricht bekommen, dass mein Mann gestorben ist. Ja, am 3.11. endete der Klinikaufenthalt, war also ein halbes Jahr. Arbeitsbelastung war nicht zu leisten von mir, Sachstand war 50% Schwerbehinderung. Weiterhin kam Druck von der Schulleitung, also blieb mir nichts anderes übrig, als Rente zu beantragen. Das war dann Erwerbsminderungsrente im Alter von 57 Jahren. Wurde auf 3 Jahre bewilligt. Nachdem die abgelaufen waren, hat sich die Situation in der Schule nicht geändert. Die gingen so nach dieser Alles-oder-Nichts-Regel, die man aus der Biologie kennt. Entweder du machst es komplett oder gar nicht. Ja. Und die Aufsichtsbehörde, die hat sich da genauso dahinter gestellt. Und jetzt bin ich halt mit 10,8% Rentenkürzung auf Lebenszeit, bin ich jetzt im Ruhestand mit 65 Jahren und 2 Monaten in Altersrente.
Frau Radwan, wir nehmen Ihre Geschichte hier mal in die Runde hinein, Herr Voss.
Ich hätte eine Frage. Mhm, ja. Heißt das, dass Sie sich durchaus zugetraut hätten, in einem geringeren Umfang weiter Lehrtätigkeit durchzuführen? Oder?
Also ich denke am Anfang nicht, aber nach 4 Jahren war ich eigentlich an dem Punkt, wo ich gesagt hätte, man könnte es zumindest mal versuchen. Ja, ich habe eine Basketballgruppe. Das Training habe ich geschafft, aber das war natürlich nur 2-mal die Woche für 1,5 Stunden jeweils. Aber habe gedacht, dann müsste ich eigentlich auch so ein paar Stunden Unterricht vielleicht noch hinkriegen.
Aber zu solchen Gesprächen ist es mit der Schule gar nicht gekommen?
Nö, also ich hatte von mir aus, nach dem, was ich erlebt hatte, nicht unbedingt das Bedürfnis, diese Gespräche jetzt zu suchen, weil ich wusste ja, was bisher gekommen war und was zu erwarten war, was kommt. Und von Seiten der Schule oder der Schulleitung beziehungsweise auch der Aufsichtsbehörde kam nie irgendetwas. Man könnte ja mal vielleicht oder wären Sie bereit, wollen Sie es mal versuchen, gar nichts.
Aber Herr Liga-Lotz, man hätte ihr ja was anbieten müssen eigentlich.
Ja, zumindest eine betriebliche Einigungsmaßnahme hätte man ja anbieten sollen müssen. Aber es ist ja letztlich zur arbeitsrechtlichen Weiterung gar nicht gekommen, weil Frau Radwan selber dann auch gesagt hat, dann gehe ich eben in die Rente. Insofern musste der Arbeitgeber an dieser Stelle keine Maßnahme ergreifen, bei der man das hätte überprüfen müssen. Mhm. Das ist ein Dilemma, das hat man immer wieder. Wenn der eine nichts tut, sagt der andere, dann tue ich auch nichts, weil der andere es eigentlich tun müsste. Ich überspitze es jetzt mal. Frau Radwan, seien Sie mir da nicht böse.
Ich überspitze, weil ich war nicht in der Lage, was zu tun in der Richtung. Ich war gar nicht in der Lage.
Ja, und der Arbeitgeber hat das vielleicht aber auch erkannt und wollte sich vielleicht dann in dieser Situation auch gerne von Ihnen trennen oder Ihre Rückkehr auch nicht haben wollen. Und wenn der eine es eben nicht will, dann muss man selber sich Hilfe suchen, dass man es vielleicht bewerkstelligen kann. Das ist in Ihrem Fall sicher ganz bitter gelaufen, aber im Nachhinein auch nicht mehr zu korrigieren.
Ja, es zeigt an der Stelle auch das, was wir, ich sag mal, für Lücken im System haben. Also es mag immer mal wieder Fälle geben, da ist nach einer schweren Erkrankung, auch gerade nach einem posttraumatischen Ereignis, nach einem Posttrauma, die Situation gegeben, dass jemand tatsächlich erstmal nicht wieder einzugliedern ist. Aber die Krux ist, wenn jemand dann in der Erwerbsminderungsrente ist, selbst wenn sie nur auf Zeit zugesprochen ist und dann wiederum verlängert wird. Wir haben momentan relativ wenig Möglichkeiten und auch relativ wenig Ansätze, dass man gerade auf die Menschen nochmal zugeht, die in Erwerbsminderungsrente sind. Da gibt es oftmals Vorbehalte, die fühlen sich dann verfolgt, fühlen sich gedrängt. Aber ich kenne persönlich und auch meine Kolleginnen und Kollegen kaum jemand, der sozusagen glücklich in die Erwerbsminderungsrente geht. Man ist erstmal froh, dass man den Druck weg hat mit Krankenkasse oder dass man keinen Ärger mehr hat mit dem Jobcenter etc. Aber nach einer gewissen Zeit, gerade wenn man eben noch vergleichsweise jung ist, dann stellt sich schon heraus, irgendwas fehlt dann da und irgendwas ist anders. Und eigentlich will ich doch vielleicht mit dem, was ich noch kann, mich in irgendeiner Weise einbringen. Und da, glaube ich, werden wir in den nächsten Jahren auch nochmal intensiver darüber reden müssen, wie wir gerade auch nochmal an die Menschen herangehen, die erstmal in der Erwerbsminderungsrente sind, auch zu Recht bestimmt, in denen nochmal Angebote machen, sagen, willst du nicht schauen, ob du mit dem, was du selber noch auch kannst, was du willst, dich wieder ins Erwerbsleben einzubringen. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite brauchen wir Arbeitgeber, die sagen, ich sehe, dass ich da jemanden verloren habe, der Kompetenzen hat, der eben viele Jahre für mich gearbeitet hat, im Team gearbeitet hat, der auch viele Jahre funktioniert hat, muss man ganz klar sagen. sich dann darauf einzulassen, zu sagen, ja, war krank, hatte ein schlimmes Ereignis, war jetzt eine Zeit lang in Rente. Jetzt gehen wir nochmal auf den zu und fragen, hast du nicht wieder Lust in einem bestimmten Umfang, das wieder zu probieren, um dann sozusagen aus der EM heraus eine Art Wiedereingliederung zu machen. Ja. Da sind wir zurzeit leider ganz schlecht aufgestellt. Da fallen uns, glaube ich, ganz viele Menschen durch die Roste, mit denen man da gut mithelfen könnte. Und, das darf, muss man auch ganz deutlich sagen, ist da, das sind natürlich auch Menschen, die Kompetenzen haben, die fachlich gut drauf sind. Die werden dann auch tatsächlich nicht genutzt, um eben in Betrieben, in Dienststellen gute Arbeit zu leisten.
Ja, da sehen Sie also noch Nachholbedarf. Danke an Frau Radwan und wir haben jetzt noch weitere Fragen.
Frau Radwan hat es gerade angesprochen, die Krankschreibung erfolgt immer nur für Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen. Das ist für den Arbeitnehmer schlecht. Er weiß dann nicht, wie geht es weiter. Oft weiß er es sowieso nicht aus gesundheitlichen Gründen. Aber auch der Arbeitgeber hat Probleme damit, weil er ja überhaupt nicht planen kann, nicht kalkulieren kann. Und das führt immer wieder dazu, auch wie wir es gehört haben, dass Druck ausgeübt wird, dass sogar zu Hause angerufen wird, dass nachgefragt wird. Also was muss man leiden, wenn man zu Hause ist? Muss man ans Telefon gehen? Muss man Auskunft geben? Es gibt auch eine Hörerfrage, die sagt, muss ich dem Arbeitgeber sagen, dass ich Krebs habe und damit die Erkrankung sehr ernst ist? Also rund um die Krankschreibung, können wir das noch kurz erläutern?
Selbstverständlich besteht Datenschutz. Ich muss meinem Arbeitgeber nicht sagen, was ich habe. Der Lehrgerlotz hat ja das ja schon gesagt. Was ich sagen sollte, ist oder muss, ich bin krank. Der gelbe Schein muss rechtzeitig also beim Arbeitgeber sein. Und voraussichtlich wie lange. Wobei das natürlich auch dehnbar ist. Kein Mensch kann gerade bei einer Krebserkrankung sagen, wie lange falle ich jetzt im Job aus. Aber ganz klar ist, und das sagen wir als Krankenkasse auch immer, die Diagnose muss nicht genannt werden.
Die Krebserkrankung war gerade ein Thema. Wir hatten einen Hörer, der sagt, ich muss immer wieder zur Chemo, solange ich es verkrafte. Zwischendurch könnte ich aber mal 1-2 Wochen arbeiten. Ist das machbar?
Das hat der Arzt zu entscheiden, ob der Mitarbeiter tatsächlich auch arbeitsfähig ist in dieser Zeit. Eines ist jedenfalls klar, das, was man immer denkt, eine Teilarbeitsunfähigkeit gibt es nicht. Also wenn ich mir
oder schon diskutiert auch.
Ja, also der Fall funktioniert nicht. Ihr Fall ist ein bisschen anders, weil die Anruferin gesagt hat, sie wäre zwischendurch mal wieder arbeitsfähig. Mhm. Wenn der Arzt sagt, das halte ich für sinnvoll, dass sie arbeitet, gibt es überhaupt keine Bedenken. Sie muss dann ihrem Arbeitgeber nur wieder erklären, in 2 Wochen kann es wahrscheinlich wieder dazu kommen, dass ich arbeitsunfähig sein wird. Das ist für den schwierig zu organisieren.
Ja. Und dann gibt es noch den medizinischen Dienst. Der wird auch sehr unterschiedlich empfunden. Die einen sagen, es ist hilfreich, auch für den Arbeitgeber. Die anderen sagen, das ist zusätzlicher Druck, den manche Krankenkassen ohnehin aufbauen.
Ja, es ist öfter schon mal so, dass Arbeitgeber sich bei den Krankenkassen melden, weil sie, sagen wir mal, Zweifel haben. Ist der Versicherte jetzt wirklich krank oder hilft er seinem Schwager auf dem Bau? Wir als Krankenkassen sind diejenigen, die ganz alleine entscheiden, schalten wir den medizinischen Dienst ein. Weil wir sehen die Diagnosen. Und wenn wir sehen, da ist jetzt jemand schwer krank oder in stationärer Behandlung, da wird in gar keinem Fall der medizinische Dienst eingeschaltet. Bei anderen Sachen, wenn man erkennen kann, er ist sehr häufig krank, sehr häufig kurzfristig krank, dann gehen wir da auch auf den Wunsch des Arbeitgebers ein. Meistens ist derjenige, welcher aber dann schon wieder gesund, weil er schon längst wieder arbeiten ist, und dann hilft doch der medizinische Dienst nicht. Mhm.
Angesprochen würden noch die Berufsgenossenschaften, die ja nicht nur zuständig sind für Berufsunfälle, sondern auch für Erkrankungen, die aus dem Arbeitsleben heraus resultieren. Wann kann man sich an die Berufsgenossenschaft wenden? Ein Hörer weist darauf hin, dass auch soziale Rehabilitationsmaßnahmen Sache der Berufsgenossenschaften sind.
Also sich an die Berufsgenossenschaft zu wenden, da gibt es die klassischen Fälle, es ist der Arbeitsunfall, es ist der Wegeunfall, also auf dem Weg zur Arbeit. Aber es gibt natürlich, das ist eben angesprochen worden, bestimmte Krankheiten, die ganz klar berufsbedingt sind. Das ist oftmals an Krankheiten der oberen Atemwege, also die berühmte Staublunge. Mittlerweile haben wir auch eine große Diskussion, wie sieht es aus mit Hauptkrebs im Bereich der Bauwirtschaft. Es gibt eine Liste, die ist auch einsehbar. Da sind im Prinzip alle Berufskrankheiten, die anerkannt sind, aufgeführt. Und wenn ich einen entsprechenden Job ausübe und eine entsprechende Krankheit auftritt, dann macht es natürlich Sinn, sich an die Berufsgenossenschaft zu wenden und zu sagen, hört mal zu, Leute, ich bin jetzt seit Jahren im Bau tätig, habe mit Thea und anderen oder auch habe auch mit Asbest zu tun gehabt. Asbestlunge ist ein großes Thema. Und wir haben jahrelang ungeschützt gearbeitet. Und jetzt habe ich eben entsprechende gesundheitliche Einschränkungen. Ich beantrage die Anerkennung einer Berufskrankheit. Das ist nicht so einfaches Verfahren, aber da sollte man in jedem Fall dahinter bleiben. Leider ist es so, dass die niedergelassenen Ärzte, die behandelnden Ärzte in den Bereichen oft nicht so fit sind, dass sie im Rahmen der Anamnese feststellen, okay, der Patient ist in dem und dem Bereich tätig, hat diese und jene Erkrankung und sie stellen dann keine Korrelation fest und weisen darauf hin, es könnte auch eine Berufskrankheit sein. Wenden Sie sich bitte an die zuständige Berufsgenossenschaft, damit wir dann auch von dort aus eventuell Leistungen
haben. So, wir haben noch einige...
Ein kurzer Hinweis eines Hörers, der sagt, nach 6 Wochen Gehaltsvorzahlung soll man sich im Krankheitsfall unter Umständen krank melden und auch arbeitslos melden, weil man sonst Gefahr läuft, eine Lücke zu haben.
Skeptische Blicke hier.
Also er sagt, in seinem Fall war das so, er bekam dann Arbeitslosengeld im Zuge der sogenannten Nahtlosigkeitsregelung. Also wann muss man sich wo wie melden?
Ja, ich denke mal, dieser Fall des Versicherten ist ein paar Jahre her. Es gab mal eine Regelung, wenn ich krankgeschrieben bin und verpasse, mich nahtlos weiter krankschreiben zu lassen, dann verliere ich den Anspruch auf Krankengeld. Das gibt es aber nicht mehr. Seit dem TSVG ist das zumindest sehr abgemildert worden. Das Krankengeld ruht dann in der Zeit. Aber es ist immer wieder ein Hinweis, wenn ich krankgeschrieben bin, sollte ich wirklich spätestens am letzten Tag der Arbeitsunfähigkeit zum Arzt gehen. Und auch wenn es ein Freitag ist und das Wochenende unschädlich wäre, was weiß ich, was Montag ist. Der Arzt krank und dergleichen. Also unser Hinweis ist eigentlich immer, wirklich rechtzeitig zum Arzt gehen, damit ich gar nicht in das Problem komme. Nahtlosigkeit, beziehungsweise dass ich eine Lücke im Krankengeld habe.
Es kam mir noch zum Thema Krankengeld eine Frage, wenn das Krankengeld während der Wiedereingliederung abgelaufen ist, was folgt denn danach?
In dem Moment wird leider auch kein Krankengeld mehr gezahlt. Mhm. Man kann natürlich, das läuft ja nicht plötzlich ab. Wenn wir sehen, da ist jemand sehr lange krank, das Krankengeld endet in einer gewissen Zeit, sprechen wir ja schon weit vorher mit unserem Versicherten. Sagen dann, wie sieht's aus? Reha, eine Rente, EU-Rente beantragen oder vielleicht im Vorfeld Arbeitslosengeld beantragen. Ist er natürlich in der stufenweise Wiedereingliederung, das endet genau zu diesem Zeitpunkt endet auch der Krankengeldanspruch, dann ist praktisch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich bin wieder fit, ich gehe wieder voll in den Job. Oder die 3 Varianten, die ich im Vorfeld genannt habe.
Schaffen wir noch eine kurze Frage, Thomas
Weinert? Der Arbeitgeber, was muss ich dem wirklich sagen? Also er bekommt ja eine Krankmeldung, da steht keine Krankheit drauf. Wann ist es sinnvoll, vielleicht doch was zu sagen?
Das ist wieder eine andere Frage. Sagen muss ich ihm gar nichts. Ich muss ihm nur sagen, ich bin krank und die voraussichtliche Dauer der Erkrankung. Das ist das, was ich ihm sagen muss nach dem Gesetz. Mehr muss ich nicht tun und die AU-Bescheinigung dann übermitteln. Alles andere ist vielleicht Wunschdenken des Arbeitgebers oder einem Druck, den der Arbeitnehmer verspürt, dass er mehr sagen will, aber müssen muss er es nicht.
Ja, und das war jetzt auch dann die letzte Antwort. Wir haben noch jede Menge Fragen, die hier angekommen sind. Wie immer ist die Zeit zu kurz. Vielen Dank an meine Gäste, vielen Dank an den Hörerservice, an Thomas Meinert, an Regie und Technik. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Dina Fröndrich. Bis bald.